NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Juliane Bergmann. Die Fragen, die der Essayist Daniel Schreiber in seinen Büchern stellt, die gehen uns alle an. Wo fühlen wir uns zu Hause? Wie lernt man allein sein? Welche Rolle spielt Alkohol in unserem Leben? Oder wie geht Trauer um einen verlorenen Menschen? Sein neues Buch sei für ihn das mit Abstand wichtigste Buch, das er je geschrieben hat. Das sagt der Autor in einem Video auf seinem Instagram-Kanal. Liebe, ein Aufruf erscheint in diesen Tagen bei Hansa Berlin und darin fordert Schreiber mehr Liebe. Mehr Liebe für alle, von allen, in allen Lebensbereichen. Was er damit meint, darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Er ist mir per Leitung aus Berlin zugeschaltet. Hallo und herzlich willkommen, Daniel Schreiber.
Hallo.
Der Beginn Ihres Buches, Liebe, ein Aufruf, der ist zunächst mal eine sehr umfangreiche, düstere Analyse der Probleme unserer Gegenwart. Klimawandel, Kriege, der Aufstieg rechtsextremer Parteien, der Einfluss von Autokraten, die Polarisierung unserer öffentlichen Diskussionen, die Bedrohungen für die Demokratie. Sie formulieren es im Buch einmal so, der Soundtrack unserer Zeit hat sich verändert. Wie klingt er denn in Ihren Ohren?
Ich glaube, für viele von uns ist der Alltag heute wieder verstärkt von Hass und Gewalt geprägt. Und ich habe den Eindruck, eigentlich so eine Wiederauflage der Baseballschlägerjahre zu erleben, in vieler Hinsicht, also unter anderem mit dem extremen Anstieg rechtsextremer Gewalt, aber auch im Umgang damit. Und in gewisser Hinsicht habe ich den Eindruck, dass viele Minderheiten, dass viele traditionell benachteiligte Gruppen in unserer Gesellschaft, wir hatten jetzt so gute 20 Jahre und die waren natürlich nicht für alle gut und überhaupt nicht perfekt, aber 20 Jahre, in denen man relativ sich in Sicherheit bewegen konnte, und das ist jetzt vielerorts nicht mehr möglich. Und das ist nur ein Aspekt. Die anderen Aspekte sind natürlich die autokratische Revolution, die wir derzeit erleben. Nur noch 6,6% aller Menschen auf dieser Welt leben in vollständigen Demokratien. Und Länder, die lange vollständige Demokratien waren, gehören heute nicht mehr dazu, wie die Vereinigten Staaten. Sie haben den Klimawandel angesprochen. Es fühlt sich tatsächlich düster an, wie Sie sagen, all das aufzuführen. Und es ist mir sehr wichtig im Buch, eben nicht düster zu sein, sondern zu zeigen, dass wir trotz dieser Problemlage die Möglichkeit haben, aktiv zu werden, unsere Welt zu gestalten, unsere Politik mitzugestalten, unser Alltag mitzugestalten. Und für mich war eigentlich das die wichtigste Erkenntnis, dass wir alle bei uns anfangen können und dass wir alle die Möglichkeit haben, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und das hört sich für zynische Ohren naiv an, aber für mich war es eine gigantische Erkenntnis.
Sie sprechen gerade über das Gestalten, da wollen wir gleich noch näher drauf eingehen. Dazu vielleicht einen kleinen biografischen Einschub. Daniel Schreiber, 1977 sind Sie geboren, aufgewachsen in Mecklenburg-Vorpommern in der ehemaligen DDR. Nach dem Abitur studierten Sie unter anderem Literaturwissenschaft in Berlin und New York, lebten dann auch einige Jahre in Amerika. Und das erzähle ich deshalb, weil man wissen sollte, Sie haben als homosexueller Jugendlicher in der DDR das Gegenteil von Liebe erlebt, nämlich Hass erlebt. Sie schreiben im Buch, ich hatte viele Jahre lang nicht mehr damit rechnen müssen, als schwuler Mann auf der Straße beschimpft, bedroht oder angespuckt zu werden und mich in Sicherheit gewogen. Doch das hatte sich geändert. Herr Schreiber, wie gehen Sie denn mit solchen Anfeindungen um, die Sie erleben?
Also im Alltag versuche ich sie meistens zu ignorieren. Und ich bin natürlich in der luxuriösen Situation, dass ich mich vor allem in Berlin und in Städten und in Kontexten bewege, wo diese Anfeindungen überschaubar geblieben sind. Und ich bin in einer luxuriösen Situation, eben nicht auf dem Land zu wohnen, eben nicht in Gegenden, wo Menschen wieder extrem vorsichtig sein müssen, nicht in Gegenden, wo Menschen, die anders aussehen, angegriffen werden, wo Wahlkampfbüros demokratischer Parteien angegriffen werden, nicht in Gegenden, wo rechtsextreme Schlägertrupps durchs Land ziehen. Wenn man zu diesen Gruppen der Bevölkerung gehört, die in den Fokus dieses Hasses und der Gewalt und dieser Verachtung geraten sind, dann bleibt einem, glaube ich, nur Vorsicht und die Vermeidung von Konfrontation, soweit es geht.
Sie gehen in Ihren Büchern so vor, Sie schlagen eine Brücke von Gefühlen zur Gesellschaft und dann ziehen Sie verschiedene Positionen aus der Philosophie, aus der Soziologie, aus der Literatur heran. In diesem Fall, in diesem Buch, sind das etwa Positionen von Hannah Arendt, von Erich Fromm, von Albert Schweitzer. Das ist so ein bisschen theoretisch. Ich möchte das gerne jetzt mal so ein bisschen greifbarer und konkreter machen. Sie plädieren, ich habe es schon gesagt, in Ihrem Buch für mehr Liebe. Wo fehlt uns in unserer Gesellschaft denn besonders Liebe?
Vielleicht muss man dazu sagen, dass es ist ein kulturhistorisch ein relativ junges Phänomen ist, Liebe als rein als eine romantische Beziehung zu verstehen. Also seit der Antike gibt es immer wieder Liebeskonzeptionen, die auf eine Gemeinschaft hin definiert sind. Und häufig war das Hauptmerkmal von Liebe, der wichtigste Grund von Liebe. Und man muss nur an die Konzepte von Nächsten- und Feindesliebe in der Tora und im Neuen Testament denken. Und ich weiß, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten unter den neoliberalen Prämissen unserer Politik immer mehr Abstand genommen haben von Dingen wie Gemeinwohl, innergesellschaftliche Solidarität, Verantwortung für die nachkommenden Generationen, Fürsorge für die Schwächeren unserer Gesellschaft. Es wird immer so getan, als wären das Luxusprobleme und gerade jetzt wieder mehr, als wären das Dinge, die man machen könnte, wenn es uns wirtschaftlich besser geht. Die Wahrheit ist, dass das die ganz zentralen Säulen sind, auf die eine funktionierende Gemeinschaft, auf die eine funktionierende Gesellschaft gebaut sind. Wenn wir diese Dinge nicht haben, wenn wir davon Abstand nehmen, dann sorgen wir dafür, dass immer weniger Menschen politisch repräsentiert werden, dass diese Gesellschaft, in der wir leben, für immer weniger Menschen funktioniert. Und das zieht sehr schnell ein nicht funktionierender gesamten Gesellschaft nach sich.
Ist Liebe fühlen oder handeln?
Liebe ist definitiv Handeln. Und auch das ist eine der politischen Ideen von Liebe, die ich in dem Buch herausarbeite. Und die kommt von Erich Fromm, der Liebe immer als eine Aktion, als ein Handeln definiert hat. Auch andere Formen der Liebe als die gemeinschaftliche, die politische Liebe. Und ich glaube, was so für mich so augenöffnend an dieser Definition war die grundsätzliche Idee, dass auch das Geben, dass auch die Fürsorge zu unseren grundsätzlichen menschlichen Bedürfnissen gehören. Für mich ist es so faszinierend, dass wir als Gesellschaft immer mehr davon ausgegangen sind, dass Dinge wie Gier und Wettkampf und Konkurrenz der Urzustand des Menschlichen sind, an dem sich nichts ändern lässt. Und dabei völlig vergessen haben, dass diese anderen Dinge genauso zu uns gehören und in vieler Hinsicht noch mehr.
Sie fassen Ihren Liebesbegriff also weiter als den romantischen Liebesbegriff. Da tauchen dann so Begriffe wie Solidarität oder demokratische Teilhabe auf, Empathie, Fürsorge, auch Zuversicht, Freiheits- und Gleichheitswillen. Wie kann dann dieses Handeln mit Liebe konkret aussehen in unserem Alltag?
Ich habe ja schon gesagt, dass für mich das so eine, ja, so eine radikale Idee war, zu spüren, okay, ich kann bei mir selbst anfangen. Und das können wir alle. Ob es darum geht, mit einer neuen, einer radikaleren Freundlichkeit durchs Leben zu gehen, ob es darum geht, bestimmte Beziehungen freundlicher und besser zu führen. Wir alle denken, dass Veränderungen im Großen geschehen müssen oder dass sie für uns geschehen müssen. Und die Wahrheit ist, dass sie im Kleinen anfangen und dass die Welt ein Abbild unserer Beziehungen ist. Wir können uns Gemeinschaften suchen, indem wir Kraft finden, indem wir ja Trost finden, indem wir zu einer Art des Widerstands kommen, indem wir politisch aktiv werden. Wir können uns gemeinschaftliche Räume bauen, in denen wir tätig werden können. Und all das klingt abstrakt und ist es aber überhaupt nicht, wenn man in sein Leben schaut. Ich glaube, wir müssen anfangen, von den Politikmachenden wirklich zu erwarten, dass sie wieder die Mehrheit der Menschen in diesem Land repräsentieren. Wir müssen aufhören, Politik als eine Folge von Sportwettkämpfen zu verstehen und darüber zu reden und zu berichten, als wären sie Sportwettkämpfe, und stattdessen von der politischen Bühne verlangen, dass eine Politik der Kooperation eingehalten wird, dass eine Politik der Versöhnung verfolgt wird, eine parteiübergreifende Allianz, die gemeinsam tatsächlich an Dingen arbeitet, anstatt sich zu bekriegen. Und auch das ist sehr konkret, weil wir haben eine ungeheure Macht als Zivilgesellschaft und es wird häufig so getan, als würden Dinge wie Demonstrationen, wie ziviler Ungehorsam, wie kleinere Bewegungen, kleinere Gemeinschaften, die etwas bewegen, nichts bringen. Und das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, wenn wir wieder ein Gefühl für unsere Macht als Zivilgesellschaft haben und wenn wir ein Gefühl dafür bekommen, wie wichtig es ist, dieser Welle von Hass und Verachtung, die unser ganzes Leben beeinflusst, die unseren Alltag beeinflusst, entgegenzutreten, dann werden wir uns gleich anders fühlen und wir werden automatisch in einer anderen Welt leben. Und es ist wichtig zu sagen, es geht nicht darum, perfekt zu sein und es geht nicht darum, dass wir jetzt alle wie so halbe Heilige durchs Leben schweifen und zu allem ja, ganz besonders heiligenmäßig freundlich sind und so weiter. Sondern es geht darum, es zu versuchen. Es geht darum, zu versuchen, die Welt besser zu machen.
Ihre These ist, dass die großen historischen Veränderungen nur durch Ideen von Liebe möglich gewesen seien. Zum Beispiel sowas wie das Ende des britischen Kolonialismus, das Ende der US-amerikanischen Rassentrennung, das Ende der südafrikanischen Apartheid, die friedliche Revolution, die zum Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs führte. Wo zeigt sich in diesen Ereignissen Liebe?
Das ist eine gute Frage, weil es so faszinierend ist, dass wir uns immer weniger an diese historischen Ereignisse erinnern, ohne diese Liebesideen, die dahinter stecken, irgendwie zu vergessen. Also ein gutes Beispiel ist Martin Luther King und die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, die einen extrem radikalen Begriff von Liebe hatten. Ein Begriff, der so weit reichte, dass Martin Luther King immer sagte, dass man die Taten des politischen Gegners verachten kann, aber nicht den politischen Gegner selbst. Dieser Politik der Versöhnung, die Martin Luther King angeregt von seiner Tätigkeit als Pastor, also in die Welt gebracht hat und verbreitet hat, diente nicht nur dazu, wirklich etwas zu bewegen, sondern sie diente auch dazu, die Folgen von politischem Widerstand zu ertragen, die psychischen und die realen Folgen zu ertragen. Weil es natürlich immer passierte, dass die Demonstrierenden oder die Teilnehmenden an diesen zivilen Ungehorsamsaktionen ins Gefängnis gesteckt wurden, dass sie Opfer von Polizeigewalt wurden und so weiter. Und Martin Luther King war der Überzeugung, dass nur möglich ist, zu ertragen mit einer Politik der Liebe. Und wenn man durch die Geschichte geht, dann sind es immer solche Ideen. Es sind immer solche Ideen von Solidarität, von Freiheit, von Liebe in einem größeren Sinne, die wirklich für Veränderung gesorgt haben. Und so zu tun, als wäre das naiv oder sentimental, ist nicht nur ungerecht, sondern historisch grundlegend falsch.
Wenn wir jetzt mal ins Heute blicken, wie könnte denn ein Konflikt wie der Krieg in der Ukraine sich heute mit Liebe lösen lassen?
Wissen Sie, ich finde solche Fragen so ärgerlich, weil tatsächlich ist es so, dass ich kann Ihnen als Autor nicht beantworten, wie man den Krieg in der Ukraine lösen lässt. Es gibt zurzeit keinen Menschen auf der Welt, der Ihnen diese Frage beantworten kann, außer Putin, der Ihnen sagen wird, der wird nicht zu Ende gehen, solange ich an der Macht bin. Und ich fände es faszinierend, wenn dem Politikmachenden, die wirklich politische Macht haben, solche Fragen gestellt werden. Und es ist faszinierend, dass wir im Journalismus das völlig okay finden, Schreibenden und Theatermachenden und Filmemachenden solche grundsätzlichen Fragen zu stellen, aber dem Bundeskanzler, dem Außenminister, dem derzeitigen nicht. Und es geht für mich darum, etwas in die Welt zu bringen, etwas zu bewegen, eine andere Sicht auf Dinge möglich zu machen und zu zeigen. Es geht für mich darum, Hoffnung und Zuversicht zu stiften. Es geht für mich darum, zu zeigen, dass wir etwas tun können, jede einzelne Person in unserem Leben und dass das große Folgen hat, nicht nur für uns, sondern für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft. Und ich glaube, dass diese grundlegenden Sachen, dass wir die so aus den Augen verloren haben. Wir haben so aus den Augen verloren, dass es eine unserer grundlegenden Aufgaben ist, die Welt besser zu machen, das Leben besser zu machen. Dass es auch eine der grundlegenden Aufgaben von Politik ist, die Welt und das Leben für uns alle besser zu machen, für uns und für die nachkommenden Generationen. Und ich finde es so eklatant, dass wir hinnehmen von der Politik, dass es um diese Sachen überhaupt nicht mehr geht.
Sie hören NDR Kultur, das Gespräch. Mit dem Essayisten Daniel Schreiber spreche ich über sein neues Buch Liebe, ein Aufruf. Sie sagten es schon, Nächstenliebe ist das eine. Interessant ist auch das Konzept der Feindesliebe, das ja, auch das sagten Sie schon, im Christentum vorkommt, auch in Teilen im Hinduismus, im Buddhismus. Wie begegnet man denn Andersdenkenden mit Liebe, also auch Menschen, die zum Beispiel Feinde der Demokratie sind?
Es ist so eine gute Frage, weil es natürlich so, so schwer ist. Und ich kenne es in meinem eigenen Leben, was für eine Herausforderung das darstellt. Und ich persönlich glaube, dass es wirklich darum geht, mit Martin Luther King die Taten des Gegenübers zu verurteilen, aber nicht das Gegenüber selbst. Und häufig ist das wirklich schwierig. Und andererseits, wenn wir unsere Gemeinschaft, unsere Gesellschaft verändern wollen, wenn wir zu einer Politik kommen wollen, die wieder die Mehrheit der Gesellschaft im Blick hat, dann kann das nur mit einer grundsätzlichen Menschlichkeit gehen. Dann kann das nur so gehen, dass wir auch im politischen Gegner, in der politischen Gegnerin vor allem und zuallererst einen Menschen sehen und nicht eine Feindin, einen Feind. Und im Falle von rechtsextremen Menschen glaube ich, dass viele dieser Menschen Opfer dieser Gesellschaft geworden sind in der Hinsicht, dass sie politisch immer weniger repräsentiert werden. Und man sollte wirklich vorsichtig sein, dieser Täter-Opfer-Umkehr der rechtsextremen Ideologie zu folgen. Und wir alle werden von der neoliberalen Gesellschaft in den Stich gelassen. Die grundsätzlichen Versprechen dieser Gesellschaft, wie Wohlstand für alle, Sicherheit und dergleichen, werden nicht eingehalten, können nicht eingehalten werden. Und ich würde aber einen großen Unterschied machen zu den rechtsextremen Politikmachenden. Ich bin mir sehr sicher, dass man mit den rechtsextrem Wählenden reden muss, auch wenn man vielleicht mit vielen von ihnen schlecht reden kann. Aber ich bin mir sicher, dass man Punkte finden kann, an denen man kooperieren kann, an denen man sich unterhalten kann, auch wenn man sich in vieler Hinsicht diametral gegenübersteht. Aber ich glaube nicht, dass man das mit den rechtsextremen Politikmachenden kann. Und aus dem einfachen Grund, dass die besten Journalistinnen und Journalisten des Landes das seit 15 Jahren probieren und immer wieder scheitern und wir immer wieder beobachten, dass die rechtsextremen Politikmachenden die demokratische Bühne, die ihnen geboten wird, dazu nutzen, genau diese demokratische Bühne mit aller Macht zu zerstören. Dass sie dazu nutzen, nur Hass, Ekel und Menschenverachtung in die Welt zu bringen. Und ich persönlich ich stelle mir das unheimlich schwer vor, auf so einer menschlichen Ebene so viel Hass und Verachtung und Ekel in sich zu bewahren und damit durchs Leben zu gehen. Und gleichzeitig heißt das aber, dass es nicht möglich ist, mit ihnen zu reden, nicht möglich, mit ihnen demokratische Politik zu machen, weil demokratische Politik eben, wie Hannah Arendt sagte, in den langweiligen Prozessen des Überredens, Überzeugens und Kompromisse schließens besteht.
Wir kennen das aus dem Zwischenmenschlichen, aus der zwischenmenschlichen Liebe. Liebe heißt ja auch, sich verwundbar machen, sich zeigen, das Risiko von Schmerz in Kauf nehmen. Liebe heißt auch manchmal, dass es weh tut. Wie kann ich Menschen trotzdem überzeugen, dass dieses Wagnis, Liebe zuzulassen, trotz des möglichen Schmerzes, trotz der möglichen Verwundbarkeit, dass dieses Wagnis es wert ist für unser aller Wohl?
Ich glaube, wir können es nur machen, indem wir es versuchen. Und ich glaube, häufig wird, wenn man über solche Ideen spricht, immer ein Standard der Perfektion angesetzt. Und man merkt das daran, wie aus Menschen wie Herbert Schweitzer, Erich Fromm und Hannah Arendt so Heilige gemacht wurden. Und dann als festgestellt wurde, nee, sie sind natürlich keine Heiligen, weil sie, wie wir alle Menschen sind und teilweise große Fehler gemacht haben, dass dann auch von ihren Ideen Abstand genommen wird. Und ich glaube, dass wir uns selbst die Erlaubnis geben müssen zu scheitern, dass wir fehlerhaft sind, wie alle Menschen, dass wir uns selbst und anderen vergeben können und dass wir es trotzdem weiter versuchen, dass wir es trotzdem versuchen, eine Politik der Versöhnung und eine Politik der Liebe in die Welt zu bringen und diese Politik der Versöhnung und diese Politik der Liebe auch von den Politikmachenden untereinander zu verlangen.
Stichwort Liebe lernen oder sich mehr Liebe trauen. Sie empfehlen in Ihrem Buch kulturelle Praktiken zur Empathieschulung, also Lesen, Kino, Theater, Oper, Konzert. Sind kulturaffine Menschen bessere Menschen?
Nein, in keinem Fall.
Das ist jetzt schade für die an der Kulturhörerinnen und Hörer.
Ich habe diesen Aufruf, Teil des größeren Aufrufs zum Ende des Buchs gemacht, weil ich den Eindruck habe, dass wir uns gerade auf dem Weg in eine postliterarische Gesellschaft befinden, in der die Bildschirme und die sozialen Medien immer weiter unsere Wahrnehmung strukturieren. Und es gibt bestimmte Dinge, die man nur durchs Lesen lernen kann, nur durch den längeren Prozess des Lesens von Büchern. Und es gibt da auch inzwischen einige Forschungen darüber, unter anderem, wie seit dem Beginn von Social Media, seit dem Beginn der 10er Jahre, zum ersten Mal in der Geschichte in Amerika der durchschnittliche IQ sinkt. Während des gesamten 20. Jahrhunderts ist dieser Studie zufolge der durchschnittliche menschliche IQ gestiegen. Und in dem Moment, wo die sozialen Medien und die Bildschirme unser Leben bestimmen, hört das auf. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man bestimmte Fähigkeiten der Empathie vor allem durch das Lesen lernen kann. Und ich kann da nur von mir selbst ausgehen. Mir geht es genauso. Ich habe so viel aus Büchern gelernt. Und deswegen ist es Teil des Ausrufs. Nicht, weil ich glaube, dass kulturaffine Menschen bessere Menschen sind. Und ich schreibe auch, natürlich ist es schon rein wirtschaftlich für viele von uns gar nicht möglich, regelmäßig ins Theater oder ins Konzert oder gar in die Oper zu gehen. Aber ich glaube, dass wir alle einen Zugang zu Büchern haben, durch Bibliotheken und so weiter. Und ich weiß, was für eine Herausforderung ist, Instagram nicht anzuschalten und das Handy liegen zu lassen. Aber ich glaube, dass es sich so viel besser anfühlt, das zu tun.
Wir erfahren im Buch ziemlich viel über Sie selbst. Also, dass Sie zum Beispiel Long-Covid hatten, dass Sie einen Burnout hatten, dass Sie eine Psychotherapie machen. Wie wichtig, glauben Sie, ist Ihre Offenheit für Ihr Schreiben? Oder wie wichtig ist es vielleicht auch für die Überzeugungskraft Ihrer Texte, dass Sie sich so zeigen?
Ich glaube, dass alle politischen Ideen nur dann relevante politische Ideen sind, wenn es gelebte Ideen sind. In Büchern zum Beispiel, wenn den Lesenden ein Erfahrungsraum geöffnet wird, in dem es möglich ist, sich selbst die schwierigen Fragen zu stellen, die man sich selbst und auch als Gesellschaft nicht stellen möchte. Wenn einem vorgemacht wird, wie andere Menschen durchs Leben gehen, wie die sich bestimmte Fragen stellen, wie die zu bestimmten Antworten kommen, die nicht meine eigenen Antworten sein müssen, sondern deren Antworten. Ich glaube, dass dabei etwas anderes passiert beim Lesen. Dass es dadurch möglich wird, sich diese schwierigen Fragen zu stellen. Und genau, und deswegen auch diese Offenheit. Und natürlich ist im Vergleich zu den vergangenen 4 Essay-Büchern ist diese persönliche Erzählung in diesem Buch stärker einem politischen Aufruf gewichen. Aber trotzdem war es mir wichtig, diesen Rahmen beizubehalten, weil unsere aller Realität ist nur gelebte Realität. Und wir können immer über abstrakte Ideen sprechen und wie die Welt sein sollte und so weiter. Aber wenn wir es nicht umsetzen, wenn wir es nicht tun, wenn wir diese abstrakten Ideen nicht konkret Teil unseres Lebens werden lassen, dann ist all das müßig.
Wie optimistisch sind Sie?
Oi. Das ist so lustig, weil, dass ich auf diese Frage gar nicht vorbereitet bin, obwohl sie so ein zentraler Teil des Buches ist. Ich bin zuversichtlich. Und es ist was anderes als Optimismus. Und ich glaube, dass für Optimismus, also für die Idee, dass schon irgendwie alles glatt geht und alles besser wird, dass wir dafür nicht in der richtigen Welt leben. Ich glaube nicht, dass es für Optimismus angesichts all dessen, was passiert, gerade einen großen Anlass gibt. Aber ich glaube, in dem Moment, wo wir tätig werden, um die Welt besser zu gestalten und es nicht anderen überlassen, in dem Moment öffnet man wieder einen Raum der Zuversicht.
Sagt Daniel Schreiber. Danke, dass Sie heute mein Gast waren, Herr Schreiber.
Danke fürs Gespräch. Dankeschön.
Gesprochen haben wir in dieser halben Stunde über sein neues Buch Liebe, ein Aufruf. Erhältlich ist es im Verlag Hansa Berlin. Ich bin Juliane Bergmann und verabschiede mich.
NDR Kultur.